Willkommen zurück. Wir sind im Monat November. Das ist kein leichter Monat. Da sind eben auch schlimme Dinge passiert, aber auch tolle Sachen wie die Wiedervereinigung und vieles andere, aber eben ja auch die Pogrome gegen die Synagogen in Deutschland und, und. Die Badische Landeskirche war nach ihrer Ausgliederung aus der Reichskirche 1934 die vierte intakte Landeskirche neben den lutherischen Landeskirchen Bayerns, Württembergs und Hannovers. Zu dieser Neubewertung des Badischen Falls kommt der Autor Rolf Ulrich Kunze in seinem Buch Möge Gott unserer Kirche helfen, vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung mit dem dichten Dokumentations- und Forschungsstand zur Geschichte der evangelischen Kirche Badens in der NS-Zeit sowie pfarrergeschichtlicher Längsdurchschnittuntersuchungen. Das belegt das Einstellungsverhalten der Mehrheit der kirchlich positiven Pfarrerschaft sowie der Kirchenleitung. Professor Dr. Rolf Ulrich Kunze lehrt neuere und neueste Geschichte im Studiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte am Karlsruher Institut für Technologie. Sein Buch heißt im Untertitel Theologie, Politik, Kirchenkampf und Auseinandersetzung mit dem NS-Regime Doppelpunkt Die evangelische Landeskirche Badens 1933 bis 1945. Ich habe in den ersten Tagen des November dieses Büchlein aufgesprochen von Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler. Das klingt jetzt alles weit weg, klar, aber man muss auch mal die großen Linien ziehen und auch beachten. Aber jetzt möchte ich euch anhand eines Beispiels aus dem Kirchenkampf der Nazizeit ein konkretes Beispiel erzählen, zwar von der Stadt im Schwarzwald, in der ich groß geworden bin, in St. Georgen. In seinem Buch Möge Gott unserer Kirche helfen, führt Rolf Ulrich Kunze St. Georgen als Paradebeispiel eines Kirchenkampfes zwischen bekennender Kirche und deutschen Christen bzw. deren Vertretern als Paradebeispiel für den Kirchenkampf in der Badischen Landeskirche an. Das hat mich natürlich ein Stück weit geschockt, weil ich erst vor ein paar Jahren auf dieses Thema gestoßen bin, anhand dieses Buches. Das ist ja erst erschienen 2015 im Kohlhammer Verlag. Also hat eine Weile gedauert, bis man hier alles mal auf der Reihe hatte. Und trotzdem hat es mich geschockt, weil ich nämlich in dieser Stadt ja aufgewachsen bin, dort Abitur gemacht habe und in der Kirchengemeinde selber ja auch sehr engagiert war, aber ich habe nie was davon gehört. Also trotzdem oder gerade deshalb möchte ich mich dem Thema stellen und jetzt diesen Artikel aus dem Buch von Rolf Ulrich Kunze, Möge Gott unserer Kirche helfen, Ausrufezeichen, jetzt erzählen. St. Georgen. Jesus gibt nicht nur den Kampfbefehl, er gibt auch die Waffen. St. Georgen im Schwarzwald war während der gesamten NS-Zeit Schauplatz heftiger theologie- und kirchenpolitischer Auseinandersetzungen, die lokale Konfliktkonstellationen zum Ausdruck brachten und zugleich immer auch mit den großen Themen der Auseinandersetzung zwischen NS-Regime und der Badischen Landeskirche zusammenhingen. Zunächst bot sich das Bild eines gewöhnlichen Streits zwischen einem den deutschen Christen zugehörenden Ortspfarrer und seiner mehrheitlich bekenntnisorientierten Gemeinde. Kurt Robert Thieringer, 1900 bis 1988, war 1923 rezipiert worden und seit 1929 Pfarrer in Buchenberg im Kirchenbezirk Hornberg. Theologiepolitisch war Thieringer positiv. Er trat früh in die NSDAP ein. Im Oktober 1933 wechselte Thieringer auf die Pfarrstelle in St. Georgen im Kirchenbezirk Hornberg, den er auch als Deutsche Christ Greichs Bezirksleiter vertrat. Im Herbst 1933 stellte sich Thieringer in den Auseinandersetzungen um die Eingliederung der badischen Jugendarbeit in die Hitlerjugend und in den Bund Deutscher Mädchen nicht bedingungslos hinter die Gleichschaltungsinitiative, sondern informierte sich sogar über die Haltung des evangelischen Oberkirchenrats in dieser Frage. bei anderen Parteigenossen fiel Thieringers auf Ausgleich zielende Haltung sogar zeitweise unangenehm auf. Gleichwohl war Thieringer ein überzeugter Nationalsozialist und gefestigter deutscher Christ. Die mehrheitlich evangelische Diaspora-Gemeinde St. Georgen mit Nebengemeinden wurde kirchlich durch ihren Stadtpfarrer sowie zwei Vikare versorgt. Während eine Vikarstelle von verschiedenen bekenntnisorientierten Vikaren, unter anderem von Hans-Karl Wörner und Willi Ochs, versehen wurde, unterstützten die Inhaber der zweiten Vikarstelle den Deutsche Christkurs Thieringers. In der von pietistischen Einflüssen geprägten, kirchlich dezidiert konservativen Gemeinde gab es daher Spannungen, die schließlich eskalierten und zu einer unüberwindlichen Entfremdung zwischen Thieringer und der Mehrheit seiner Gemeinde führten. In einem Schreiben an die Finanzabteilung, in dem Landesbischof Kühlewein im September 38 für die Einrichtung einer zweiten Pfarrstelle zur Versorgung der nicht deutschchristlichen Mehrheit der Gemeinde in St. Georgen plädierte, gab er zugleich eine im Ton äußerst moderate Zusammenfassung der Konflikte vor Ort. Zitat: Die Gemeinde St. Georgen gehört zu einer unserer kirchlich besten Gemeinden. Sie gilt nicht nur in dem Sinn, dass die Gemeinde stets einen guten Kirchenbesuch und eine rege Anteilnahme an kirchlichen Veranstaltungen aufweist, sondern auch in dem Sinn, dass die Gemeindeglieder immer wachsam darauf achteten, dass ihnen das Wort Gottes aufgrund der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments nach der Lehre der Reformation gepredigt wird. Die Pfarrei war deshalb auch immer besetzt mit Geistlichen positiver Richtung und in der Annahme, dass Pfarrer Thieringer, der dieser Richtung zugehören galt, in diesem Geiste sein Amt führt, ist er 1933 vom Kirchengemeindeausschuss St. Georgen gewählt worden. Es ist ohne weiteres klar, dass seine spätere kirchenpolitische Umstellung bei einem guten Teil der Gemeindeglieder das Vertrauen zu dem Geistlichen erschüttern und die ersten Spannungen zwischen der kirchlichen Gemeinde und ihm hervorrufen musste. Dazu kamen eine Reihe von Einzelvorgängen, die an sich Bagatellen darstellen mögen, bei denen die Gemeinde aber immer wieder den Eindruck gewinnen musste, dass Pfarrer Thieringer ein doppeltes Gesicht hat und nicht aufrichtig ist. So ist es ihm in der Gemeinde übel vermerkt worden, dass er während seines Krankheitsurlaubes im Sommer 37 sich, was sein Recht war, zwar von allen Amtsgeschäften und auch von Gottesdiensten fernhielt, es aber doch fertig brachte, an einer nationalkirchlichen Sonntagsfeier, die während des geordneten Gottesdienstes im Freien stattfand, teilzunehmen und auch nationalkirchlichen Versammlungen anzuwohnen. Zitat Ende. Nicht allein die nationalkirchliche Parteinahme war es, die Kühlewein kritisierte, sondern vielmehr das polarisierende Verhalten Thieringers, der es geschafft hatte, die Gemeinde gegen sich aufzubringen. Zitat: Pfarrer Thieringer hebt seinen Gemeindegliedern wie auch der Kirchenbehörde gegenüber immer wieder darauf ab, dass er das Evangelium rein und lauter predigt und voll und ganz an die leibliche Auferstehung Christi glaubt. Zur gleichen Zeit aber veranlasst er oder lässt es doch wenigstens gewähren, dass nationalkirchliche Redner wie Dr. Schneider Stuttgart oder der frühere Reichsbischof Müller das Programm der nationalkirchlichen Einigung in der Gemeinde verbreiten. Am schlimmsten wirkte sich aber die Neigung des Pfarrers Thieringer aus, die Ablehnungen, die er im Einzelnen erfuhr, nicht im kirchlichen, sondern im politischen begründet zu sehen. Er ist der Auffassung, dass die Widerstände, die sich in zunehmendem Maße in der Gemeinde ihm entgegenstellten, nicht dem Pfarrer, sondern dem Nationalsozialisten Thieringer galten, und er hat sich dementsprechend sicherlich immer und immer wieder, um sich kirchlich halten zu können, an die örtlichen Gemeinde- und Parteistellen, teils mittelbar, teils unmittelbar gewandt und dort um Schutz gebeten. So haben manche Gemeindeglieder, die aus religiös-gewissensmäßigen Gründen sich gegen Pfarrer Thieringer aussprachen, dies als reaktionäre Handlung quittiert bekommen. Zitat Ende. Wie zugespitzt die Lage in St. Georgen seit Frühjahr 37 tatsächlich war, ließ sich Kühleweins strategischer Zusammenfassung derjenigen Punkte, die der Finanzabteilung präsentiert werden konnten, um eine zweite Pfarrstelle zu gewinnen, nicht entnehmen. Am 23. März 37 war der die Bekenntnismehrheit vertretende Vikar Wörner telefonisch zu einem Hausabendmahl gebeten worden. Es handelte sich um eine Falle. Auf dem Weg dorthin überfielen ihn zwei SA-Leute. Pfarrer Thieringer erlitt kurz darauf in einer Sitzung des ebenfalls scharf antideutsch-christlichen Kirchengemeinderats einen schweren Nervenzusammenbruch und war ein halbes Jahr lang krankgeschrieben. Vikar Wörner wurde zum 1. Juni 37 aus St. Georgen versetzt. Aussagekräftig für die aufgeladene Stimmung in der Gemeinde war ein Appell der Vikare Erwin Wilhelm Hoffmann und Hans Schäfer im Gemeindeblatt vom April-Mai 37. Zitat: Herzliche Bitte. Zum Vertreter des zurzeit noch erkrankten Pfarrers der Gemeinde bestimmte der evangelische Oberkirchenrat Vikar Hoffmann. Vikar Schäfer und er sind erst zu kurze Zeit hier, als dass sie sich schon ganz einarbeiten konnten. So liegt auf jungen Schultern ein gerüttelt Maß an Arbeit und Verantwortung. Beide Vikare bitten darum alle Gemeindeglieder herzlich, an ihrem Teil zur Entgiftung der Atmosphäre beizutragen, in der die Gemeinde zurzeit sich befindet. Es gilt großzügiger zu denken und zu handeln. Es geht um Aufbauarbeit und nicht um persönlich kleinliche Streitereien. Sachliche Gegensätze dürfen nie und nimmer zu persönlichen werden. Darum helft mit, ihr lieben Gemeindeglieder, am Aufbau. Zitat Ende. Am 25. August 37 wandten sich 11 von 15 Kirchengemeinderäten mit der Bitte an den evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe und den Landesbischof, die Situation in St. Georgen zu bewerten. Bischof Kühlewein hatte bereits am 1. August ein Gespräch mit einem Vertreter des Kirchengemeinderats in Hornberg geführt. Die Mehrheit des Kirchengemeinderats warnte nun ausdrücklich vor einem Zerfall der Gemeinde, sollte Pfarrer Thieringer sein Amt wieder aufnehmen. Zitat: Wie wir erfahren haben, soll Herr Pfarrer Thieringer am 15. September 37 wieder das Pfarramt übernehmen. Wir sind aber der Ansicht, dass dieses nur zum größten Schaden der Gemeinde geschehen würde. Herr Pfarrer Thieringer hat durch die Ereignisse in der Karwoche mit Herrn Vikar Wörner das Vertrauen der Gemeinde stark verloren und durch sein Verhalten während seines Krankheitsurlaubes noch mehr. Auch ist, abgesehen davon, dass er die Beleidigungen, die er dem Kirchengemeinderat in seiner Mehrzahl zugefügt hat, in keiner Weise zurücknahm, eine Zusammenarbeit mit demselben kaum denkbar, ebenso wenig mit den Vikaren, über die er vor anderen sehr wenig schön gesprochen hat. Wir wollen uns mit diesen Andeutungen begnügen, in der Annahme, dass hoher Behörde manches andere bekannt sein wird. Wir haben es aber für unsere Pflicht gehalten, unsere Meinung zu sagen und hohe Behörde zu bitten, doch alles zu tun, was den Zerfall unserer Kirchengemeinde verhindern könnte. Zitat Ende. Am 23. September 37 forderten 167 Gemeindeglieder aus St. Georgen in einem Schreiben an den evangelischen Oberkirchenrat die Einrichtung einer Minderheitenversorgung gemäß § 58 der Kirchenverfassung, die de facto eine Versorgung der bekenntnisorientierten Gemeindemehrheit war. Zitat: Der deutsch-christliche Pfarrer Thieringer der evangelischen Gemeinde St. Georgen im Schwarzwald hat das Vertrauen der treu zur ganzen Bibel und zum Bekenntnis haltenden Gemeindeglieder verloren. Unterzeichnete stimmberechtigte Gemeindeglieder beantragen daher beim evangelischen Oberkirchenrat einen Geistlichen, der neben Pfarrer Thieringer das geistliche Amt selbstständig ohne Pfarrsprengel ausüben darf. Zitat Ende. Die Absender wiesen ausdrücklich darauf hin, dass die, Zitat, 167 beiliegenden Unterschriften mühelos in knapp 2 Stunden gesammelt wurden. Dies sei nur ein Bruchteil der Stimmen, die der gleichen Überzeugung sind. Zum 4. Oktober 37 wurde Thieringer zum evangelischen Oberkirchenrat nach Karlsruhe einbestellt und mit dem Antrag auf Minderheitenversorgung aus seiner Gemeinde konfrontiert. Grundsätzlich schien er sich einer derartigen Lösung nicht zu verweigern. Am 8. Oktober reisten Rechtsreferent Friedrich sowie Oberkirchenrat Voges nach St. Georgen, um mit allen beteiligten Parteien zu sprechen. Thieringer lenkte wiederum ein und verwies auf die mögliche Beauftragung der bekennenden Kirche Vikare forderte aber auch Schutz vor den Attacken der Bekenntnisfront. Friedrich erwiderte, Zitat, dass gerade wenn diejenigen Gemeindeglieder, die das Vertrauen zu Pfarrer Thieringer verloren zu haben, behaupten, nun die Möglichkeit haben, sich von einem anderen Geistlichen vollständig bedienen, insbesondere auch ihre Kinder konfirmieren zu lassen, dass dann auch gar kein Grund mehr für Angriffe gegen den Pfarrer bestünden. Zitat Ende. Friedrich mahnte Thieringer aber auch, seinerseits politisch gegen Gemeindeglieder vorzugehen, die von der Minderheitenversorgung Gebrauch machen. Thieringer erklärte sich mit der Minderheitenversorgung einverstanden. Der Kirchengemeinderat bestätigte dies in Anwesenheit der Vertreter der Kirchenleitung mit 8 gegen 2 Stimmen. Vor dem Hintergrund dieser offensichtlichen Verständigungsbereitschaft wies Friedrich dann darauf hin, Zitat, dass der Oberkirchenrat es im Interesse der Gemeinde halten würde, wenn von einer förmlichen Minderheitsversorgung Abstand genommen werden könnte und der Zweck dieser Einrichtung durch eine freiwillige Vereinbarung zwischen Pfarrer und Vikar erfolgt. Zitat Ende. Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen. Zum 8. Oktober 37 übernahm Vikar Willi Ochs das Vikariat I in St. Georgen und übernahm inoffiziell die Minderheitenversorgung der Bekenntnismehrheit. Thieringer und die Vikare Ochs und Max Mühleisen stellten sich im Gemeindeboten hinter die neue Dienstregelung. Zitat, wir erwarten, dass diese Regelung allen bestehenden Wünschen gerecht wird und unnötige Spannungen beseitigt. Wir Geistlichen werden uns jedenfalls alle Mühe geben, der Gemeinde in Einigkeit und gegenseitigem Vertrauen zu dienen. Zitat Ende. Doch jetzt wurde die deutschchristliche Minderheit in der Gemeinde aktiv. Von Thieringer zumindest gedeckt, wurden deutsche Christiredner nach St. Georgen eingeladen, am 30. November 37 unter anderem der vormalige Reichsbischof Ludwig Müller. Ferner organisierten die St. Georgener deutschen Christen Proteste gegen die selbstständige Tätigkeit von Vikar Ochs. Am 29. August 38 disziplinierte die Karlsruher Finanzabteilung die St. Georgener Gemeinde durch die Einsetzung eines Finanzbevollmächtigten. Dass es dabei einmal mehr nicht um die Sicherung der Finanz- und Vermögensverwaltung der evangelisch-protestantischen Kirchengemeinde St. Georgen ging, zeigte sich schon dadurch, dass der für das Finanzgebaren der Gemeinde mitverantwortliche Thieringer zum Stellvertreter des Bevollmächtigten, des nationalkirchlichen Schmiedemeisters Jakob Erchinger bestellt wurde. Da Vikar Ochs die für sein inoffiziell vereinbartes Amtshandeln nötigen Räume in St. Georgen nicht erhielt, forderte der evangelische Oberkirchenrat die Finanzabteilung auf, eine entsprechende Anordnung zu treffen. Das war erforderlich, da es sich um eine in den Kompetenzbereich der Finanzabteilung fallende Verfügung handelte. Die Finanzabteilung lehnte ab und forderte die Einrichtung einer förmlichen Minderheitenversorgung für St. Georgen. Die bekenntnisorientierte Gemeindemehrheit ließ sich von dem Zwang, ihren Status als Minderheit anzuerkennen, nicht abschrecken. Innerhalb weniger Tage lag dem evangelischen Oberkirchenrat ein entsprechender Antrag der Gemeinde mit 1316 Unterschriften vor. Am 1. Dezember 38 ordnete der Landesbischof die Minderheitenversorgung förmlich an. Aus Kühleweins Begründung ging hervor, dass Thieringer sich spätestens seit Einsetzung der Karlsruher Finanzabteilung nicht mehr an die Absprache mit Vikar Ochs gehalten hatte. Zitat, so verlangte Pfarrer Thieringer, dass der getrennte Konfirmandenunterricht für den Winter 38-39 nicht mehr stattfinde, vielmehr eine einheitliche Anmeldung aller Konfirmanden bei ihm erfolge und der Unterricht dann teils von ihm, teils von Vikar Ochs erteilt werde. Zitat Ende. Doch die Gemeinde entschied selbst. 27 Konfirmanden wurden bei Thieringer, 66 bei Ochs angemeldet. Die amtliche Bestätigung der Gemeindespaltung trug nicht zu einer Gewöhnung an den Status quo bei. Dazu trug auch Vikar Ochs bei, der sich nicht nur auf die Integration seines Gemeindeteils beschränkte, sondern auch seinerseits zum kirchenpolitischen Angriff überging. Das wurde in seiner Predigt am Himmelfahrtstag, den 18. Mai 39, über Apostelgeschichte 1 deutlich. Zitat. An der Werkstatt steht ein junger Bursche. Er hat ein treues, frommes Elternhaus. Er ist in der Nähe des Heilands aufgewachsen und gespeist mit dem Evangelium. So ist er blühend an Leib und Seele. Nun aber gibt es Menschen, die können keinen Strauch blühen sehen, sie müssen ihn knicken. Sie können nicht ertragen, dass gute, schöne Ordnung ist. Sie müssen verderben. Hinter ihnen steht der, der seine Freude an Unordnung und Verderbnis hat. Neben einem solchen steht nun der Junge. Jener beginnt, ihn zu hänseln. Er macht die Bibel lächerlich. Er macht sich lustig über Himmelfahrt. Wo soll denn dein Heiland hingegangen sein? Ist er auf einem Stern? Im Herzen des Jungen regen sich Zweifel. Ein Band nach dem anderen, das ihn mit Christus verband, löst sich langsam. Der Glaube ist nicht mehr die Kraft seines Lebens. Statt der heiligen Geschichte hört er andere, die seine Seele vergiften. Ja, es ist leicht, eine Blüte, die Gott hat in seiner Liebe wachsen lassen, zu zerstören. Es ist auch leicht, Menschen Blüten zum Welken zu bringen. Baumfrevler werden manchmal erwischt. Ganz sicher aber werden die, die Menschenseelen verderben, vor dem Richter stehen, dem keiner entgeht. Zitat Ende. Damit hatte Ochs im Weltanschauungskampf eine für seine Gemeinde eindeutige Position bezogen, aber er wurde noch deutlicher und politischer in dieser Himmelfahrtspredigt. Zitat: So ist heute unsere ganze Kirche durcheinandergebracht. Sie spotten über das Alte Testament, weg mit ihm. Dann merken sie, Paulus redet viel davon, also muss auch Paulus weg. Danach merken sie, auch Jesus redet davon, also müssen die Worte des Heilands gesichtet werden. Dieses ist verwendbar, jenes nicht. Andere werden für unecht erklärt, spätere Einschiebungen. Andere werden so lange hin und her erklärt, bis sie ungefähr das Gegenteil aussagen von dem, was gemeint ist. Sie zweifeln an Jesu Taten, an seiner Auferstehung. Dass Jesus der Erlöser ist, ist ihnen lachhaft. So stürzen sie die Gemeinde in Zweifel. Bei uns Menschen ist es ja so, je lauter etwas verkündet wird, umso mehr glauben wir. Zitat Ende. Dann formulierte Ochs den Auftrag an die bekennende Gemeinde. Es war eine Kampfansage an die nationalsozialistische Weltanschauungsherrschaft. Zitat: Das ist das Zeugnis der ersten Christen von diesem Tag. Jesus Christus lebt und herrscht im Himmel und auf Erden. Wir sollen aber nicht untätig gen Himmel schauen und sinnen, ob es für Treue auf Erden einen Lohn gebe. Er hat es uns gesagt: Bleibt in Jerusalem, seid still, wartet auf den Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen. Jesus gibt nicht nur den Kampfbefehl, er gibt auch die Waffen, wirksame Waffen. Klar hören wir es hier, nicht auf seine irdische Herrlichkeit müssen wir warten. Gott weiß Zeit und Stunde, bedingungslos gehorchen, treu sein als seine Zeugen in der Welt. Das ist unser Auftrag. Zitat Ende. Ochs beschrieb die Welt, in der dieser Auftrag der christlichen Gemeinde zu erfüllen war, als auf dem Weg in die Apokalypse. In der Gestalt des wiederkehrenden Christkönigs entwarf er ein provozierendes Gegenbild zum absoluten Anspruch des Führers. Zitat: Die Welt weiß vom Kommen der apokalyptischen Reiter. Sie weiß von Kriegen und rüstet sich darauf. Sie weiß von Krankheit und Pestilenz und rüstet sich darauf. Sie weiß von Hunger und rüstet sich darauf. Sie werden über diese Erde rasen, wie geweissagt ist. Aber von dem Tag an, da seine Jünger haben den Herrn hineingehen sehen, in die Klarheit Gottes, wissen sie, er wird wiederkommen. Johannes sah am Ende jenen Reiter auf weißem Pferd. Er heißt treu und wahrhaftig. Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er ist gekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Ihm folgt das Himmelsheer. Er wird regieren. Er hat den Namen auf seinem Kleid geschrieben. König aller Könige, Herr über alle Herren. Dieser Jesus wird kommen. Nun an die Arbeit. Seid Zeugen seiner Kraft. Arbeitet und wirkt für ihn. Freut euch. Wir haben einen König. Zitat Ende. Reaktionen der deutschen Christenseite blieb nicht aus. Der Finanzbevollmächtigte Erchinger informierte noch am selben Tag die Finanzabteilung. Am 20. Mai 1939 denunzierte der stellvertretende NSDAP-Ortsgruppenleiter, der Fabrikarbeiter Fridolin Jäger wie K. Ochs bei Reichskirchenminister Kerl. Zitat: Ein Mann, der mit sogenannten christlichen Mitteln in einem Gottesdienst versucht, den Wehrwillen des Volkes zu zersetzen und der eine zum Gottesdienst versammelte Gemeinde auffordert zum Widerstand, hat hier nichts mehr zu suchen, denn als solcher Mann kann nicht den Anspruch darauf erheben, in heutigen Zeiten Seelsorger zu sein. Die Wirkung des Hetzgottesdienstes war die, dass die Leute hinterher in Gruppen beisammenstanden und aufgeregt über den Vorfall debattierten und dass erneut unsere Stadt wieder aufs Tiefste beunruhigt ist. Es kann nicht angehen, dass andauernd von dieser Seite aus die Volksgemeinschaft gesprengt und der Frieden gestört wird. Wenn es sich nur um kirchliche Vorgänge handelte, ginge mich der ganze Fall nichts an. So aber schlagen die Wellen dieser sonderbaren Gottesdienste, die nichts sind als Volksverhetzung, immer wieder auf Wochen hinaus ins öffentliche Leben. In den Betrieben bilden sich deswegen Lager, in den Büros entwickeln sich Feindschaften, in den Wirtschaften kommt es zum Streit, unter die Jugend kommt der Ungeist dieser Ketzerei. Eine Kleinstadt wie St. Georgen mit einem an sich noch stark betonten kirchlichen Leben kann dies auf die Dauer nicht ertragen. Wir haben einen Parteigenossen als Pfarrer hier, man hat alles getan von gegnerischer Seite, um dessen gutes Einvernehmen mit Partei, Stadt und Staat zu zerstören. Nachdem es nicht gelungen ist, treibt man erneut die Menschen auseinander. Zitat Ende. Die Gemeinde stand zu Vikar Ochs. Am 22. Mai 39 berichtete der Hornberger Dekan, Pfarrer Herbert Schropp, an den evangelischen Oberkirchenrat, Zitat: Schließlich gaben die Anwesenden des Kirchengemeinderats dem Wunsche Ausdruck, der evangelische Oberkirchenrat möge ersucht werden, Vikar Ochs unbedingt auf seinem Posten zu belassen. Die Gemeinde ist bereit, jedes auch finanzielle Opfer mit Freuden auf sich zu nehmen, wenn dadurch die geistliche Versorgung, wie sie durch Vikar Ochs ihr zuteil wird, sichergestellt bleibt. Zitat Ende. Der bekenntnisorientierte Teil der Gemeinde stand zu seinem Wort, als die Finanzabteilung Ochs ab Juni das Gehalt sperrte. Ochs erinnerte sich in einem Brief aus dem Jahr 1974 an diese Solidarität. Zitat: Leider fand die geheime Staatspolizei keinen Anlass, mich KZ-würdig zu finden. Es blieb der Finanzabteilung in Karlsruhe die Aufgabe, mir die Geldmittel zu sperren. Aber die Gemeindeglieder haben versorgt. Bis zum Beginn des Krieges habe ich im Briefkasten mehr Geld gefunden, als mein Gehalt gewesen wäre. Zitat Ende. Zum 28. August 39 wurde Ochs zur Wehrmacht eingezogen. Thieringer behielt seine Pfarrstelle trotz einer Aufforderung des Landesbischofs, sich mit Rücksicht auf die Bekenntnismehrheit in seiner Gemeinde wegzubewerben. Die ihm schließlich zugesprochene Nachfolge des 42 verstorbenen deutsche Christenextremisten Kölli an der Freiburger Lutherpfarrei trat er nicht an. Thieringer war von 40 bis 42 bei der Wehrmacht. 46 wurde er suspendiert. Von 1958 bis 1968 amtierte er als Pfarrer in Ruhe an der Freiburger Lukaspfarrei. St. Georgen ist ein besonders klares Beispiel für eine badische Kirchenkampfrealität, die den Verhältnissen in nicht intakten, zerstörten Landeskirchen ähnelt. Aber letztlich war auch hier in der harten Konfrontation der kirchenpolitischen Richtungen spürbar, dass es in Karlsruhe neben der Finanzabteilung eine bekenntnisorientierte Kirchenleitung gab, die bemüht war, die Folgen des Weltanschauungskampfes zu mildern. So viel dazu im Monat November 2025, Geschichte ist Geschichte. Man hofft natürlich, ich hoffe, dass es sich nicht wiederholt, auch nicht in unserer Kirche. Je nachdem. Man wird sehen, man muss beten um die richtige Richtung. Soweit für heute, bis morgen und bleibt behütet.